BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon und ich hoffe, Sie haben einen schönen Dienstagvormittag. Ja, Hühner sind die neuen Katzen, sagt mein heutiger Studiogast, die Astrid Rapela. Sie ist studierte Biologin und Hühnerhalterin aus Leidenschaft. Also ich finde eine optimale Kombination für einen Ratsch über die Tierart, die ja früher ganz selbstverständlich auf jedem Bauernhof daheim war. Und jetzt find's gerade wieder viele neue Liebhaber. Gleich reden wir drüber, warum Huhn und Mensch eigentlich so viel später zusammengekommen sind wie alle anderen Haustierarten. Ja, die Hühnerhaltung im kleinen Stil, die ist ja ein richtiger Trend geworden in den letzten Jahren. Es gibt immer mehr Familien, die ein paar Hühner hinterm Haus oder auch gerne mal vorm Haus haben. Die Astrid Trapela ist Biologin und die hat ungefähr 40. Also das ist schon eine ganz schöne Hühnerschar und die ist mir jetzt aus Wien zugeschaltet. Herzlich willkommen auf BR Heimat, Frau Trapela.
Ja, grüß Gott, Frau Schuhwalter.
Haben Sie halt schon mit dem ersten Hahnenschrei aufstehen müssen, weil Sie ja erst anreisen müssen?
Na, zum Glück nicht. Nein, die Hähne orientieren sich nach der Tageszeit und da muss ich sagen, da wär's schon in der Dämmerung so weit gewesen.
Ja.
Also irgendwann so gegen 5 Uhr. Und, nein, da habe ich noch nicht aufstehen müssen.
Mhm. Haben die auch so eine feste Zeit? Weil wir haben kürzlich berichtet, dass die Amseln immer 45 Minuten vor Sonnenaufgang anfangen. Hat der Hahn auch so eine feste Zeit?
Ja, Hähne sind ein bisschen unberechenbarer, muss ich sagen. Aber manchmal krähen sie auch mitten in der Nacht, da weiß man nicht genau wieso. Mhm. Unsere Haushähne sind da schon ein bisschen weniger berechenbar. Mhm. In der freien Natur schaut es ein bisschen anders aus, ja. Da gibt es ja recht klare Regeln sozusagen, wann gekräht wird.
Genau. Jetzt reden wir natürlich nicht nur über Hühner, sondern natürlich auch über den Hahn und über die Küken. Da gibt es ja bei uns in Bayern ein paar unterschiedliche Dialektausdrücke. In Niederbayern heißt es zum Beispiel Singerl. Bei mir daheim sagt man Biberl. Wie sagt man im Raum Wien zu dem Biberl?
Also meistens, was man manchmal hört, ist Biberl. Die Biberl, das hört man schon gelegentlich. Wir sagen eigentlich eher die Küken. Ja. Sind da noch nicht so. Wir sind leider nicht so kreativ.
Ja, weil es dann einfach unterschiedliche Wörter. Haben Sie momentan Biberl bei Ihren Hühnern?
Nein, diesmal nicht. Nein, leider war der Fuchs da, der hat uns ein paar geraubt. Mhm. Aber größere haben wir jetzt, die sind ungefähr 3 Monate alt.
Mhm. Einmal hat sie ja eine ihrer Hühner schon mit Nachwuchs total überrascht, wie ich gelesen habe in ihrem Buch.
Ja, die haben wir eigentlich schon für tot geglaubt. Die waren plötzlich verschwunden. Also es waren 2 Schwestern, die verschwunden waren. Und wir waren der Meinung, sie wären gefressen worden und haben eigentlich die Hoffnung aufgegeben. Und nach einiger Zeit hat mein Mann gemeint, er hätte sie jetzt doch einmal am Futterplatz gesehen. Und ich habe mir gedacht, naja, er kann die Hühner manchmal nicht so richtig auseinanderhalten. Das war meine doch etwas arrogante Einstellung dazu. Er hat aber recht gehabt, weil sie dürfte gebrütet haben. Und nach 3 Wochen kam sie plötzlich mit 10 Küken daher.
Ach süß.
Kunterbunte kleine Küken. Ja, genau.
Was macht Ihnen eigentlich am meisten Freude an Ihre Hühner?
Ich schätze sehr, dass sie so kommunikativ und irgendwie an uns Menschen auch sehr interessiert sind. Ich schaue ihnen aber auch einfach gerne zu, wie sie so miteinander tun oder auch allein. Ich muss oft schmunzeln, wenn ich meinen Hühnern zuschaue. Und im Moment habe ich leider einen Gipshaxen und das macht mir ein bisschen nervös, weil ich halt nicht zu meinen Hühnern kann, so wie ich möchte. Und ja, jetzt haben wir ein paar Verletzte, die sind dann bei mir auf der Terrasse und dann bin ich nicht so ganz ohne Huhn.
Ja, also Sie sind verletzt, Hühner sind verletzt. Dann haben das ja
das
viel
kommt vor.
Gemeinsamkeit dann. Aber Sie haben ja jemand bestimmt, der sich kümmert um die Hühner, wenn sie mal nicht können, oder?
Ja, ja, das ist gar kein Problem. Also meine Familie ist da schon geübt.
Und aber ich kann es nachvollziehen, weil man, wenn man es jeden Tag selber macht, dann macht man so viele Dinge selbstverständlich. Und wenn man versuchen muss, das jemandem zu erklären, das geht gar nicht. Das hat man ja einfach internalisiert, auf was es ankommt, was wichtig ist. Und sich um Tiere kümmern ist halt immer viel mehr als einfach Futter hinstreuen und Wasser geben, gell?
Ja, da haben Sie auf jeden Fall recht. Also es ist sehr viel auch schauen und ein bisschen so die Antennen ausstrecken und schauen, ob eh alles passt. Manchmal bekommt man Dinge nur im Augenwinkel mit und sie sind trotzdem wichtig. Und gerade bei den Hühnern muss man genau besonders gut hinschauen, weil die verschleiern sozusagen, wenn ihnen was fehlt, damit sie in der Rangordnung nicht gleich abstürzen.
Ah, verstehe. Also muss man seine Tiere sehr gut kennen, dass man überhaupt erkennt, wenn was nicht so ist, wie es sein soll.
Genau, also es wird sogar empfohlen, dass man sie regelmäßig sozusagen auch in die Hand nimmt. Wenn man halt eine kleine Schar hat, dann ist das relativ leicht, dass man sie regelmäßig einfach auch in die Hand nimmt und einmal einfach merkt, haben sie abgenommen, haben sie einen harten Bauch oder fehlt ihnen sonst irgendwas. Aber Hühner können erstaunlich lang mit sehr schmerzhaften und unangenehmen Zuständen leben, weil sie es eben nicht zeigen.
Mhm, damit sie nicht Nachteile in der Rangordnung dann haben.
Ja, weil Hühner sind nicht unbedingt nett zueinander. Also da wird gnadenlos ausgenützt, wenn einmal jemand verletzlich oder schwach ist. Ich will das jetzt auch nicht generalisieren, da sind die Tiere auch unterschiedlich. Aber es ist trotzdem nicht so, die sind nicht sehr nett miteinander, wenn's wirklich um Krankheiten geht. Ja.
Das habe ich auch schon gehört, wo ich immer meine Eier hole, dass die zum Teil wirklich sich... Wenn mal eine blutet, dass das ganz problematisch ist, die muss man sofort aus der Gruppe rausholen.
Ist auf jeden Fall empfehlenswert aus mehreren Gründen, aber interessanterweise bluten Hühner gar nicht lang. Und also die sind auch schon ein bisschen so gebaut, dass Wunden relativ schnell heilen. Mhm. Vor allem am Kamm, wo sie sich gegenseitig manchmal picken. Das heilt recht schnell. Aber es kann natürlich auch zu richtigem Kannibalismus kommen. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen.
Mhm. Also ich habe ja Ihr Buch gelesen, wirklich mit großem Vergnügen, aber manchmal auch mit Erschrecken. Das heißt ja, ich hätte ein Huhn. Und da beschreiben Sie in einer Szene, dass Sie einen richtigen Blutfleck gefunden haben und sich gedacht haben, oh Gott, da muss jetzt wirklich ein Huhn ohne Kopf mehr oder weniger rumlaufen. Wie war denn das?
Ja, das war recht erschreckend, weil tatsächlich es hat so ausgeschaut, als hätte jemand den Kopf verloren in diesem Stall. Also als wäre da jemand gegen die Wand gefahren, ganz furchtbar. Und wir haben nichts gefunden. Also wir haben gedacht, es muss jetzt mindestens eben eine schwerblutende Verletzung sein. Mhm. Irgendwas ganz Schreckliches, das Blut muss gespritzt haben, so wie das ausgeschaut hat. Und es war nichts zu finden. Und erst nach einiger Suche haben wir dann auf einem Kamm sozusagen ein winzig kleines Loch gefunden. Und das muss so stark geblutet haben, dass es tatsächlich gespritzt hat.
Ja, Wahnsinn.
Ist von selber wieder zugegangen. Und bei den Hühnern ist die Selbstheilung auch erstaunlich. Mhm. Also das ist Wahnsinn.
Wir hatten das kürzlich aus unserer Wissenschaftsredaktion. Die haben berichtet, dass eigentlich alle Tiere viel schneller heilen als wir Menschen. Also sogar die Menschenaffen, also unsere nächsten tierischen Verwandten, heilen um ein X-faches schneller als wir Menschen. Man weiß nicht so ganz genau, warum. Aber man kann sich ja vorstellen, die können ja nichts desinfizieren oder irgendwas, die Tiere. Also da haben wir ja dann einen anderen Weg finden müssen, weil wir eben so langsam heilen erst.
Ja, ne, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist halt auch so, dass dieses viele Blut natürlich auch Keime wegschwemmt. Mhm. Und das Erstaunliche ist aber eben, wie schnell es dann wieder von selbst zusammenwächst. Also es ist am nächsten Tag nichts mehr zu sehen gewesen. Das gilt jetzt natürlich nicht für alle Verletzungen.
Ja,
aber
für die.
Mhm. Also es wurden einige meiner Hühner vom Fuchs gebissen. Und es ist erstaunlich, die haben teilweise richtige Löcher am Rücken davon getragen. Wir haben sie natürlich schon gepflegt, aber man kann so eine Hühnerhaut auch nicht wirklich zusammenkleben. Die heilt dann irgendwie von innen und außen.
Wahnsinn.
Und nach ein paar Tagen ist es komplett trocken und dann ist eine Kruste drauf und nach einer Woche oder zwei ist das Huhn wieder hergestellt, die Federn wachsen nach. Und Hühner werfen ja auch geschickterweise die Federn ab, wenn sie attackiert werden.
Aha, echt? Das wusste ich auch nicht. Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich kann Ihnen nicht genau erklären, wie es biologisch funktioniert, aber das ist ein Phänomen, das man vielleicht auch von den eigenen Haustieren kennt. Wenn Sie mal versucht haben, beim Tierarzt eine Katze festzuhalten, dann die aber entfliehen will, dann werden sie bemerken, dass diese Katze unglaublich viele Haare lässt plötzlich und sie keine Katze in der Hand haben, sondern nur ein Büschel Haare. Und das ist natürlich auch bei der Flucht sehr günstig, weil oft findet man, wenn zum Beispiel der Räuber da war, vor allem der Fuchs, finet wir oft einen Haufen Federn, aber gar keine Verletzten oder Leichen mehr, weil das Huhn entkommen ist vor lauter Federn lassen. Und das letzte Mal hat ein Huhn definitiv die Hälfte seiner Federn gelassen.
Ach, und daher kommt auch unser Ausdruck. Da muss jemand Federn lassen. Das ist ja auch in unsere Sprache übergegangen. Und was mich nur interessieren würde, wer ist denn eigentlich jetzt in so einer Hühnerschar? Von wem geht mehr Aggression aus? Vom Hahn oder von den Hühnern selber?
Also unter den Hühnern gibt's die Hackordnung, die wird üblicherweise ausgefochten, also zwischen den Hennen jetzt, gibt es eine Hackordnung, genauso wie zwischen den Hähnen. Und aber die Hähne messen sich miteinander und die Hennen messen sich auch miteinander. Mhm. Wenn einmal die Rangordnung stabil ist, passiert unter den Hennen nicht mehr so viel. Bei den Hähnen gibt es manchmal noch ein Hickhack, das kann aber auch über viele Monate und sogar Jahre stabil bleiben. Wichtig ist, es gibt immer einen und eine Ranghöchste und darunter sind die Tiere dann wirklich in Stufen eingeteilt und sie wissen auch ganz genau, wo sie in dieser Reihe stehen.
Und da haben wir schon wieder den nächsten Ausdruck, der in unsere Alltagssprache übergegangen ist. Ein Hickhack hat man auch manchmal mit Menschen. Das kommt auch aus der Hühnerhaltung.
Ja, diese Hackordnung, es hat schon, ist auch sehr lautmalerisch sozusagen. Es ist ein wirkliches Gehacke. Also die halten nicht viel von gewaltfreier Kommunikation.
Ja. Und deswegen, manche Menschen auch nicht, leider.
Ja, richtig. Ja, und deswegen wird es oft sehr körperlich und es gibt auch nicht selten Verletzungen, aber das sind meistens kleinere Verletzungen. Bei den Hähnen kann es schon mal gröber werden.
Habe die Ehre, heute mit der Sendung rund um das Huhn und der Hund, heißt es ja immer, ist das älteste Haustier vom Ötzi, der ja vor 5000 Jahren ungefähr gelebt hat. Wissen wir, dass er auch schon Ziegen gehabt hat. Wann sind eigentlich Mensch und Huhn zusammengekommen, Frau Trapila?
Ja, tatsächlich war das relativ spät. Das Huhn zählt eher zu den jüngeren Haustieren. Und vor allem, was man dabei beachten sollte, ist, dass natürlich das Huhn kein heimisches Haustier eigentlich war, sondern Hühner kommen aus Fernost. Aus Südostasien, so die ältesten Funde kommen aus Thailand. Und da gibt's dann eigentlich ein relativ stark eingegrenztes Gebiet, wo es Wildhühner gibt. Und Mensch und Huhn sind dann wahrscheinlich gemeinsam mit dem Trockenreisanbau haben zusammengekommen. Und es scheint so, als wären Hühner dabei die Nutznießer gewesen, sogenannte Kulturfolger, die eben dem Trockenreisanbau nachgegangen sind und dann schon langsam in die Dörfer der Menschen auch gekommen.
Ach so, also die Hühner haben sich den Mensch ausgesucht, nicht umgekehrt.
Im Moment kann man das so vermuten, ja. Wird es so vermutet. Wie es genau war, kann man leider genau aus dieser Gegend nicht so richtig sagen, denn es gibt sehr wenig archäologische Funde und leider auch keine Aufzeichnungen und auch andere Indizien sind halt nur schwer herauszufinden. Es gibt halt gewisse Knochenfunde und man kann relativ gut anhand des aktuellen Verbreitungsgebiets sagen, wo das in etwa passiert ist.
Also in Thailand, haben Sie ja gesagt, war das. Ja, also das heißt, wir sind in die Tropen. Das heißt, unser Haushuhn ist eigentlich ein Tropenbewohner vom Ursprung her.
Ja, genau. Genau. Und genauso hat es sich auch verhalten.
Ja, also, was heißt das? Was ist typisch für einen Tropenbewohner?
Naja, vor allem, dass er Wärme liebt. Also er braucht Wärme. Was Hühner allerdings schon mitgebracht haben, ist ein gewisses, also sie sind Generalisten, das heißt, sie fressen eigentlich alles. Sie brauchen gewissen Vorrat an Eiweiß und also zum Beispiel Insekten und Körner, also Stärke. Und mit dieser Kombination kommt man eigentlich ganz gut durch. Überall auf der Welt. Das heißt, von Nahrungsangebot her konnte man es dem Huhn relativ schnell leicht machen, auch in andere Gebiete mitzukommen, weil von selbst hat sich das Huhn sicherlich nicht ausgebreitet. Das wurde transportiert.
Und die wilden Vorfahren, also sie leben im Dschungel, haben wir gesagt. Sie haben gesagt, die sind zu den Menschen gekommen, wo es Reis gegeben hat. Und wie haben die ausgeschaut oder schauen die heute noch aus? Die gibt's ja noch, oder, diese Wildhühner?
Ja, die gibt's noch, obwohl sie tatsächlich schon vom Aussterben bedroht sind, weil sie nicht sozusagen gnadenlos bejagt werden wie andere Tiere, die dann oder und auch Lebensraumverlust ist auch ein typischer Grund, warum Tiere vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Bei den Wildhühnern ist es so, dass ja der Lebensraum weniger wird, aber dass sie vor allem dadurch bedroht sind, dass sie sich so leicht mit den Haushühnern vermischen. Ah. Das heißt, das pure Wildhuhn wird immer weniger, weil es natürlich auch schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden Haushühner in Südostasien gibt, die so halbwild leben.
Mhm. Und wenn die dann so nah an die Siedlungen rankommen, ist ja klar, dass die sich vermischen wieder. Aber Und weiß man, wie das ursprüngliche thailändische Wildhuhn ausgeschaut hat jetzt im Vergleich zu unseren heutigen?
Ja, also es ist nach wie vor, gibt es diese sehr ähnliche Art wahrscheinlich, ganz genau kann man es eben nicht sagen, wie die ausgeschaut haben, man kann Genanalysen machen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Wildhühner so ungefähr, also sehr klein sind, der Hahn wiegt maximal 1 Kilo, die Henne eher so 500 bis 600 Gramm, also so wie Zwerghühner heute aussehen. Mhm.
Und dann wurde ja gezüchtet und gezüchtet und weiß man so ungefähr, auf welchem Weg die bis nach Zentraleuropa gekommen sind, die Haushühner dann?
Ja, also gezüchtet wurden sie damals noch nicht. Sie sind wahrscheinlich als ganz besonders exotischer, schöner Vogel und vor allem besonders lauter Vogel verehrt worden. Also tatsächlich haben die südostasiatischen Bauern die Hühner sicher nicht gegessen.
Ah ja, interessant.
Davon kann man ausgehen. Also vielleicht, als wenn sie gejagt haben, aber sie haben sie sicherlich nicht zum Essen gehalten. Weil es sind ja trotzdem nur 5 Eier, die so ein Wildhuhn legt im Jahr, 5 bis maximal 15. Und damit waren sie für eine richtige Haustierproduktion ja lange Zeit gar nicht geeignet. Auch schon, wie sie in Europa waren, hat sich daran lange Zeit nichts geändert.
Ach wirklich?
Man kann ja, also die haben diese Fähigkeit, viele Eier zu legen, ist eine Errungenschaft der Antike.
Also noch nicht so lang im Verhältnis jetzt zur Gesamtentwicklung des Huhns.
Ja, definitiv nicht. Also dass sie Eier legen und dass man dann viele Hühner hat, die man dann noch essen kann, das war ganz sicherlich nicht der Grund für die Verbreitung in Europa, sondern weil diese Eigenschaft gar nicht bestanden hat.
Also es erinnert mich jetzt so ein bisschen an die ersten Kartoffeln, die gekommen sind. Die haben ja auch als Zierpflanzen erstmal geschätzt, also der Schönheit willen eigentlich.
Genau, und ganz ähnlich war das mit den Hühnern und vor allem da mit den Hähnen. Also die Hähne waren wahrscheinlich, und das weiß man auch, wurden verehrt. Also das war was ganz Spezielles. Das war sowas wie der Papagei der Eisenzeit. Also das war ganz besonders. Und vor ungefähr 3.500 Jahren, um die Zahl jetzt auch mal zu nennen, muss das Huhn begonnen haben, sich hier auszubreiten. Und die ersten Hühner in Europa hat man vor ungefähr 3000 Jahren, das sind aber die aller seltensten und ältesten Funde, hat man vor 3000 Jahren in Europa gefunden. Mhm. Also nicht gefunden, sondern sie wurden dort deponiert, in eigenen Gräbern.
Ach, interessant. Aha. Und die Franzosen, die haben ja den gallischen Hahn, da wird ja bis heute als Nationaltier verehrt. Das ist so ein letztes Überbleibsel dann wahrscheinlich aus dieser Phase.
Ja, also in Europa wurden, so wie Sie sagen, war natürlich der Hahn trotzdem auch schon symbolisch. Er ist ja auch in anderen Wappen vertreten, auch sehr oft als kämpferisches Symbol bei Sportvereinen etc. Also das hat man beim gallischen Hahn eine Besonderheit, der ist ja weiß. Und weiß war im Mittelalter, woher dieser gallische Hahn als Wappentier stammt, eine besonders edle Farbe.
Und heute ist man eigentlich sehr begeistert von den sehr bunten Hähnen, habe ich den Eindruck, oder?
Ja, von der Vielfalt, glaube ich, kann man generell sagen, weil es gibt unglaublich viele bunte bunte Hühner und Hähne. Also
man muss ein bisschen aufpassen. Die Hähne sind immer noch farbenprächtiger praktisch, die Gockel.
Ja, die Hähne, genau. Und Hühner sind ja beides. Also Hähne und Hennen sind Hühner. Und man neigt halt dazu, wenn man vom Huhn spricht, eher auf das weibliche Huhn zu meinen.
Ja.
Aber tatsächlich.
Da ist einmal der Sexismus umgekehrt.
Ja, genau. Da haben Sie recht.
Also, wir haben in Bayern einen Gockel und einen Hähner. Und wenn man sagt, man muss Hähner füttern, dann kriegt der Gockel auch was. Da sind wir nicht so.
Aber bei uns heißt es Händeln, die Händeln. Also bei uns spricht man noch eher von Händelhaltern und meine Händeln. Ja. Da meint man aber eigentlich beides. Ja.
Genau.
Einen netten Ausdruck habe ich noch für Sie, der Haardiel oder der Haardiel.
Also Haardiel.
Das ist, das ist zum Beispiel was aus dem nördlichen Niederösterreich, ein Dialektausdruck, ja, der sehr häufig ist.
Ja, das ahnt schon so ein bisschen den Hahnenruf dann nach, gell?
Ja, ja.
studio@br-heimat.de, das ist die Adresse, über die Sie ja immer einen direkten Draht ins BR Heimatstudio haben. Und da hat uns jetzt gerade der Hans Alberter geschrieben, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, was für unterschiedliche Wörter gibt für Küken, für das hochdeutsche Wort Küken. Und da schreibt er uns, dass man im Eichstätter Raum, das ja zu Mittelfranken gehört hat ursprünglich mal, sagt man zu den Küken Zivala. Zivala finde ich auch ein nettes Wort. Vielen Dank, Herr Alberten, Entschuldigung, dass Sie uns das geschrieben haben. Und wenn Sie zu Hause sagen, mir fällt jetzt auch eine nette Geschichte ein, was ich mal mit meinen Hühnern erlebt habe oder was ich gern mit den anderen BR Heimathörer teilen würde zum Thema Hühner, dann können Sie es gern auch schreiben an studio@br-heimat.de. Und jetzt sind wir wieder in Wien bei unserer Expertin, der Astrid Drapela. Und das Huhn, haben wir schon gehört, ist ja das jüngste Haustier des Menschen oder jedenfalls eines der jüngsten. Und über das älteste Haustier, Frau Drapela, habe ich kürzlich gehört, dass der Hund mit dem linken und dem rechten Nasenloch getrennt riechen kann. Das heißt, der kann nicht nur viel mehr Düfte wahrnehmen als wir Menschen, sondern der merkt auch noch, ob jetzt ein Duft von links oder von rechts kommt. Das finde ich immer wieder faszinierend, was Tiere können, was wir uns gar nicht vorstellen können. Hat das Huhn auch so besondere Begabungen, was die Sinne betrifft?
Ja, Hühner können zum Beispiel eben mit zwei Augen getrennt sehen, im Sinne, dass die Bilder getrennt voneinander verarbeitet werden. Das bedeutet, ein Huhn kann einerseits mit einem Auge auf dem Boden Futter suchen und gleichzeitig mit dem anderen nach Greifvögeln Ausschau halten.
Mhm.
Und diese Besonderheit kommt schon aus dem Ei, weil das Huhn mit einem Flügel immer ein Auge verdeckt und damit das andere Auge mehr Licht bekommt, nämlich durch die Eischale hindurch. Das ist zwar nur sehr wenig Licht, aber dieses bisschen Licht regt dann schon die Ausbildung der Sehzellen an. Und somit hat das Huhn sozusagen vom Schlupf an, von Geburt an, ein Auge, das schon ein bisschen weiterentwickelt ist. Und das ist das Futterauge.
Aha, also das Wichtigste ist das Futterauge und am Anfang passt ja wahrscheinlich auch die Mutter nur auf, ob jetzt von oben Gefahr droht.
Ganz genau. Ganz genau. Deswegen entwickelt sich, die Augen, das zweite Auge holt dann ein bisschen auf. Und diese extreme Trennung zwischen, dass die Augen so unterschiedlich spezialisiert sind, hebt sich bei Hähnen zum Beispiel nicht so sehr auf wie bei Hennen. Das heißt, die Hähne haben diese starke Unterscheidung zwischen Futter und feindes Auge ein Leben lang.
Mhm.
Weil die müssen ja auch aufpassen.
Ah ja,
also
das
die
sind
müssen
die
einerseits. Ja, genau. Und das tun sie sehr gewissenhaft. So ein Hahnenleben ist kürzer als ein Hennenleben, weil das Hahnenleben so anstrengend ist.
Ehrlich?
Man muss ununterbrochen aufpassen.
Muss man gleich lachen, weil man sich denkt, wenn man für so viele kleine Küken sorgen muss, das ist ja bestimmt noch anstrengender.
Ja, das stimmt sicher, aber das muss man ja nicht so lange. Also während der Hahn das ganze Jahr überwacht, hat die Henne halt üblicherweise eine bis zwei Brüten im Jahr. Und außerdem sind es Nestflüchter. Das heißt, sie muss auf die Küken zwar aufpassen, aber sie zeigt ihnen, wie man Futter findet. Und schön langsam werden die Küken ja dann selbstständig unter ihrer Obhut.
Und wie kommunizieren jetzt eigentlich die Hühner, also die Mütter, mit den kleinen Biberl oder Bipperl, wie man bei ihnen sagt? Oder Zieberler?
Ja, da gibt es verschiedene. Ja, Zieberler, genau. Ja, da gibt es verschiedene ganz typische Gluckenrufe. Da wissen die Küken sofort, das ist die Mama und zu der laufen wir dann. Wobei es muss nicht immer die leibliche Mutter sein. Es sind ja Hühner auch sehr gute Ziehmütter. Mhm. Man kann ihnen ja auch fremde Eier und sogar fremde Küken in den ersten Tagen unterjubeln. Und die wachsen dann sozusagen so zusammen, als wären es die eigenen. Und die Glucke ist da jetzt auch gar nicht wählerisch sozusagen. Die nimmt eigentlich jedes Küken und jedes Ei an. Und sie zeigt ihnen dann mit typischen Gluckenlauten, ich kann das gar nicht anders beschreiben, dass es da was zu essen gibt. Diese Gluckenlaute ähneln auch ein bisschen den Lauten, die der Hahn benutzt, um die Hühner zu sich zu holen, wenn er was zum Fressen gefunden hat.
Und wenn Gefahr ist?
Wenn Gefahr ist, hat auch die Glucke, also ruft die Glucke mal die Küken zu sich und dann gibt es eben eigene Alarmrufe in der Hühnerwelt. Der Hahn ist deswegen so wichtig, weil er diese Alarmrufe sehr verstärkt. Das heißt, wenn irgendjemand in der Schar was bemerkt, dann gibt es einen Alarmruf und der Hahn, der schreit das dann raus. Und dann machen alle mit, dass die ganze Schar gewarnt ist. Und das wirklich Faszinierende daran ist, dass durch diese Warnrufe die anderen darüber informiert werden, von wo dieser Räuber kommt, aus welcher Richtung also, von oben, aus der Luft oder vom Boden.
Ach, da gibt es unterschiedliche Warnrufe dann, oder wie?
Ja, genau. Aha. Und wie groß das Tier ist, also auch das impliziert auch, wie gefährlich, vor allem wenn es aus der Luft kommt, gibt es da unterschiedliche Kategorien und wie schnell.
Also beim Habicht ist praktisch höchste Alarmstufe, oder?
Richtig. Und da laufen auch wirklich alle sofort unter den Tisch und man kann am Verhalten der Hühner dann eigentlich sehr gut erkennen, was los ist und woher die Bedrohung kommt. Und das Interessante ist, das passt vielleicht gut zu dem, was Sie vorher gesagt haben, zum Hund. Der Hund, also unsere Hunde, haben diese Alarmrufe gelernt.
Aha.
Unser Hund läuft grundsätzlich nur hinaus, um Ausschau zu halten, was los ist, wenn die Hühner Alarmruf schreien.
Also Ihr eigener Hund praktisch.
Mein eigener Hund. Mein eigener Hund, also auch schon sein Vorgänger, hat die Alarmrufe zu deuten gelernt und den reißt sozusagen aus dem Tiefschlaf und er rennt dann hinaus und schaut, ob der Fuchs da ist.
Ja, wow. Also das geht über die Artgrenzen hinaus praktisch, können die sich verständigen.
Ja, das ist ein relativ erst seit kurzem erforschtes Phänomen. Das können auch, es gibt's auch sehr wohl im Dschungel. Also das hat man auch schon beobachtet, dass zum Beispiel Affen, aber auch Hirsche, die haben alle eigene Alarmrufe und die anderen Arten lernen das zu deuten. Und das ist bei uns zu Hause halt Gott sei Dank auf den, der wirklich was tun kann, gegen den Fuchs, nämlich auf den Hund.
Und hat es da schon Begegnungen tatsächlich auch gegeben zwischen Hund und Fuchs?
Aha. Ja,
also bei gegeben, manchen habe ich gehört, die halten Ziegen gemeinsam mit den Hühnern, weil die Ziegen angeblich die Bodyguards von den Hühnern dann sind, also tagsüber natürlich nur.
Das hat sich bei uns leider Gottes nicht bestätigt. Also wir haben auch Ziegen und manche bisschen, wie soll ich sagen, zumutige Hühner gehen manchmal auf die Weide hinunter, wo der Hund nicht erreichen kann. Und da muss ich sagen, da war dann der Fuchs schon mitten zwischen den Ziegen unterwegs. Und es ist kein sicherer Ort.
Und gegen Aber Luftangriffe helfen da die Ziegen?
Da hilft leider eigentlich gar nichts.
Aha. Ja, das ist wieder Deckung.
Nur Netz.
Deckung,
richtig,
wahrscheinlich, oder?
Was sehr hilft, genau. Das wollte ich gerade ergänzen. Also man kann ein Netz spannen, natürlich eine Voliere ist relativ sicher, obwohl ich auch schon erlebt habe, dass wenn da irgendwo ein Luckerl drinnen ist, dann fliegt dieser Habicht auch hinein. Und Das ist auch nicht günstig. Aber was am besten hilft, ist, wenn sich die Hühner unter Büschen zum Beispiel verstecken können. Mhm. Das ist auch manchmal ein bisschen ein Problem bei der Freilandhaltung, bei Hühnern, dass die zu wenig Deckung haben und sich deswegen rein instinktiv schon gar nicht wirklich weit weg von ihrem Gebäude trauen. Und es reichen auch schon so Dacherl, also so kleine Unterschlüpfe oder Tunnel, dass sich die Hühner schon einmal sicherer fühlen, und das ist auch durchaus berechtigt, weil tatsächlich vor dem Raubvogel und vor allem hier vom Habicht können sie sich eigentlich nicht schützen.
Also ich habe das schon von Profi-Hühnerhaltern gehört, die gesagt haben, das mit der Freilandhaltung, das stellen sich die Verbraucher heute immer so toll vor, aber die Hühner mögen das gar nicht, die mögen ja gar nicht raus. Aber das liegt dann vielleicht daran, dass der nicht genügend Schutz eben seinen Hühnern bieten konnte.
Ja, das ist richtig. Es gibt da sehr ausführliche Studien, welche Maßnahmen helfen, dass die Freilandflächen mehr genutzt werden. Und da helfen auf jeden Fall Bäume, Büsche und andere Strukturen, eben um Deckung zu suchen. Mhm. Wäre oft gar kein so großer Aufwand, wenn man sich mal damit befasst, weil eben das schon ziemlich gut beforscht ist. So ein Tunnel ist schnell mal aufgestellt, also das sind einfach nur so wie die Krabbeltunnel für die Kinder, mhm, oder ähnliches. Also ich glaube, es geht auch mit Photovoltaikanlagen.
Ja, hallo, dann kann man gleichzeitig Strom erzeugen. Ja klar, da kommt
also
ich,
kann man,
ich nicht durch.
Da ist noch Luft nach oben, glaube ich. Also da kann man sich sicher noch einiges überlegen, und es gibt auch schon einige Studien dazu.
Mhm. Jetzt haben ja viele Menschen Sie haben, finde ich, mit 40 schon relativ viele Hühner. Viele Familien haben ja bloß 5 oder 6. Gibt es eigentlich eine Zahl, wo man sagt, also ab da sollte man wirklich einen Hahn dazu nehmen? Oder ist es von der Zahl eigentlich unabhängig, ob man einen Hahn dazu nehmen sollte oder nicht?
Es gibt ja jetzt keinen richtigen Richtwert. Erstens mal ist einen Hahn zu halten ja auch nicht ganz einfach.
Vor allem in der Siedlung, gell?
Richtig. Ich habe auch schon gehört, dass es auch am Land immer mehr Probleme gibt. Manche finden es romantisch. Also meine Nachbarn sind Gott sei Dank da sehr offen. Die finden es schön, wenn der Hahn kräht.
Kommt auf die Uhrzeit ein bisschen an.
Ja, und auch, ob man es will oder nicht. Mhm. Weil ich glaube, wenn einen von Grund auf etwas stört, wenn man sich eigentlich belästigt fühlt, dann nimmt man es schon auch anders wahr.
Ja.
Manche drehen sich um und schlafen weiter.
Genau.
Und andere finden das furchtbar
aufregend. Wenn man anfängt, sich zu ärgern, dann ist rum, ja, im Schlaf, genau. Also besser sagen, genau, ach, schön, der Hahn kräht, ich kann noch liegen bleiben.
Genau, aber rein so vom Sozialen her würde ich sagen, wenn man einen Hahn halten kann, ist so eine typische Gruppe, sind 3 Hennen, 1 Hahn. Es gibt in freier Natur sind es eher Familiengruppen. Das heißt, das ist eigentlich eine Mehr, dass es immer mehr Hennen als Hähne sein müssen. Mhm. Es gingen auch mehr Hähne, aber natürlich darf man nicht vergessen, auch unsere Haushühner sind nicht mehr identisch mit den Wildvögeln. Mhm. Das heißt, es kommt dann schon auch ein bisschen drauf an, wie diese Hähne ticken, ob die das überhaupt zulassen. Mit Geschwistern geht's oft leichter oder Vater-Sohn, aber das kann man leider schlecht generalisieren. Mhm. Meistens hört man, dass so ein Hahn und 10 Hennen maximal sozusagen eine gute Größe ist, wenn man mehr Hennen hat. Aber meiner Erfahrung nach könnten es dann auch mehr Hähne sein. Es wird dann für den Hahn irgendwann in so einer kleinen Haltung halt schwierig, auf alle aufzupassen. Mhm. Und das ist das, was er versucht.
Und das ist dann sein Stressfaktor praktisch.
Genau, das stresst ihn dann. Mhm. Ab einer gewissen Zahl wird es einfach zu viel, weil die Hennen dann auch nicht mehr alle zusammenbleiben und der weiß dann nicht, wo er zuerst sein soll. Das habe ich schon bei mir auch beobachtet. Also wir haben meistens mehr Hähne und das geht dann auch meistens ganz gut, solange die Rangordnung ausgefochten worden ist.
Also unter den Hähnen gibt es dann Rangkämpfe wiederum, oder?
Ja, das ist leider wirklich so, es kann nur einen geben. Einen Chef.
Ein Chef.
Ganz selten gibt es 2. Das wurde auch schon erzählt, dass es das in den Wildvogelgruppen ganz selten gibt. Aber eigentlich ist der Normalfall ein dominanter Hahn und alle anderen sind untergeordnet.
Und die sind seine Helfer dann praktisch, die aufpassen müssen?
Ja. Mhm. Ja, also die dienen auch, die versuchen natürlich auch heimlich irgendwie zu begatten. Das mag der Dominante meistens nicht so. Die Hennen mögen es auch oft nicht so, vom nicht dominanten Hahn begattet zu werden. Aber es ist dann einfach was anderes, wenn auf ungefähr 10 Hennen ein Hahn kommt, dann ist einfach auch der Stressfaktor für alle Beteiligten etwas ausgeglichen. Es können, wie gesagt, dann mitunter auch sogar mehr Hähne sein. Mhm. Muss man sich anschauen.
Und muss man da auf die Rassen auch achten oder ist es relativ egal, ob jetzt ein kleiner Hahn auf eine große Henne aufpasst oder ob der Hahn von der gleichen Rasse ist?
Also was ein guter Hahn ist, das wird auch öfters in so Hühnerforen diskutiert. Mhm. Also sein Job ist eben aufzupassen, in erster Linie vom Sozialfaktor her. Manche wollen aber einen Deckhahn, da wird es mit dem Zwerghahn und der großen Henne nicht so funktionieren.
Ja, klar. Mhm.
Ja, aber es können Zwerghähne sind sehr, sehr gute Wächter, habe ich auch gehört. Besser oft als die Großen, weil sie sehr wehrhaft sind und sehr aufmerksam.
Mhm. Also ich weiß es nur von Pferden, dass oft in einer Herde ist, das kleinste Pferd kann der Chef sein. Also es geht nicht nur jetzt um die körperliche Überlegenheit, sondern das ist wirklich das Mentale. Gerade die Ponys, die sind so durchsetzungsstark, dass oft die großen Pferde lieber denen aus dem Weg gehen. Ist es bei den Hennen dann auch, dass ja, also psychische Faktoren auch eine Rolle spielen?
Ja, es ist, wenn man es so sagen möchte, so ein bisschen ein Charakterzug, den Hühner auch mitbringen. Und so in der Gruppe zum Beispiel können auch neue Hühner relativ weit oben in der Rangordnung einsteigen, wenn sie sich als dominante Typen sozusagen erweisen. Das gilt für Hennen und Hähne. Also tatsächlich hat man beobachtet, dass wenn man eine neue Henne in die Gruppe setzt, dass die Zuschauerinnen anhand der Rangkämpfe irgendwo in der Mitte sozusagen feststellen können, ob sie jetzt in der Rangordnung gefallen oder gestiegen sind durch diese neue Henne.
Ach,
weil sich die irgendwo da eingliedert und mitunter auch sehr schnell wieder hinauf arbeitet in der Rangordnung und relativ weit oben landet, obwohl sie völlig neu ist. Mhm. Und das ist eben auch so etwas, das eigentlich nur durch das Verhalten, also durch, wenn man
das
so sagen
Auftreten
möchte.
Praktisch, die Ausstrahlung. Das,
genau.
Schon.
Ja, genau.
Also die muss nicht von unten anfangen, sich hochzukämpfen, sondern die geht rein und dann sehen schon die einen, mit der legen wir uns lieber nicht an.
Genau so ist es. Die denken sich, mit der lege ich mich nicht an, weil die andere, mit der sie gerade gekämpft hat, ist über mir und die hat gerade, federn lassen müssen, genau, ist gerade unterlegen. Und man kann deswegen sagen, Hühner haben schon auch ein sehr feines Gespür für diese sozialen Sachen und sind wesentlich gescheiter, als man ursprünglich glauben würde.
Das ist, glaube ich, bei allen Tierarten so, wenn man sich mal beschäftigt mit dem Tier, dann kann man nicht nachvollziehen, wie jemand, der sich nicht damit beschäftigt, finden kann, dass die wenig intelligent sind. Also auf ihre Art und Weise, die Tiere hätten ja nicht über Millionen von Jahren überlebt, wenn sie nicht für ihre Bedürfnisse, muss man sagen, klug wären. Sonst hätte es ja nicht funktioniert. Die Dummen sind ja ausgestorben.
Ja, das ist absolut das, was man so in der Verhaltensbiologie als so einen evolutiven, also Evolutionsfaktor betrachtet. Also die Tiere haben sich über Millionen angepasst an ihre Umgebung und ihre Nische gefunden und ihre Eigenschaften entsprechen dann genau diesen Bedürfnissen.
Und können genau das, was sie brauchen. Jetzt haben wir den Hofalmlandler aufliegen von der Vielseitenmusi. Und wenn ich auf die Uhr schaue, dann fürchte ich, dass wir gar keine nächste Runde haben in dieser Stunde. Aber zum Glück gibt es ja nach 11 noch eine Stunde. Und da würde ich als erstes gerne mit Ihnen drüber reden, über Hühner, die wirklich auch eine soziale Funktion dem Menschen gegenüber haben. Zum Beispiel in einem Altersheim haben wir gestern früh erst drüber berichtet, haben sie jetzt extra in Bayern Hühner angeschafft, weil die für die Gesundheit der Bewohner so gut sind.
BR Heimat. habe die Ehre.
Heute mit der österreichischen Biologin Astrid Rapela. Und die kennt sich ganz besonders gut mit der häufigsten Vogelart der Welt aus. Und das ist das Huhn. Zwischen 10 und 11 haben wir ja schon gehört, dass unser Huhn eins der jüngsten Haustiere der Menschheitsgeschichte ist. Und dass es ursprünglich im asiatischen Dschungel daheim war. Deswegen mag es ja immer so warm und liegt gerne in der Sonne. Und inzwischen werden ja die Hühner nicht nur als Eier- und Fleischlieferanten gehalten, sondern in den letzten Jahren immer öfter auch als Haustier. Für manche ist es tatsächlich so, dass das Huhn fast so etwas wie ein Familienmitglied ist, was im Stall wohnt. BR Heimat am Dienstagvormittag. Und erst gestern haben wir im Heimatspiegel darüber berichtet, dass im Seniorenheim in Harburg, im schwäbischen Harburg, Hühner gibt. Und zwar nicht zur Eierversorgung der Bewohner, sondern weil sie so gut sind für die Gesundheit der alten Menschen. Und der Heimleiter hat gesagt, in gewisser Weise kann man sogar davon sprechen, dass es Therapietiere sind. Frau Drapela, was ist denn an Hühnern so therapeutisch, dass die wirklich im Altersheim so einen guten Effekt auf die Bewohner haben können?
Na, Hühner sind auf jeden Fall so, dass sie niemals stillstehen. Und allein das wirkt auch beflügelnd, wortwörtlich, auf uns Menschen. Das kann einerseits interessanterweise beruhigend wirken auf hyperaktive Kinder, aber belebend auf Menschen, die zum Beispiel schon Probleme haben mit der Bewegung oder mit der Kommunikation. Das heißt, es ist bewiesenermaßen so, dass Hennen die Kommunikation fördern und auch eben ein bisschen die Leben, man kann das glaube ich generell sagen, die Lebensgeister wecken. Mhm. Zusätzlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Hühner auch im Altersheim zum Beispiel einen gewissen Sinn wieder schaffen, wenn man sich auch um sie kümmert, sie füttert. Und es ist auch immer sehr bereichernd, wenn ein Huhn dann doch einmal zur Ruhe kommt, zum Beispiel wenn man es schafft, es auf dem Schoß sitzen zu haben. Mhm. Und die schlafen dann manchmal tatsächlich ein. Und allein das ist oft hat wirklich einen therapeutischen Effekt, weil man dann einfach auch spürt, wie sich dieses Tier beruhigt und das wirkt auf einen selber auch beruhigend. Mhm. Also es gibt, glaube ich, vielerlei Wirkungen.
Also unser Reporter, der Tobias Hildebrand, hat geschildert eben, wie die Hühner von den Bewohnern gefüttert werden. Und da ist auch rausgekommen, dass sich viele einfach auch an ihre Jugend erinnert haben, weil Hühner waren in ihrer Jugend einfach immer dabei.
Ja, das ist sicherlich auch ein Effekt, denn wenn man zum Beispiel Hühner in seiner Kindheit und Jugend hatte oder auch andere Tiere, dass einen das ein gewisses Wohlbefinden bereitet, wenn man das später dann wieder erleben kann und man wird automatisch auch in eine vielleicht bessere Zeit zurückversetzt und das hat einen psychologischen Effekt, das ist auch durchaus bewiesen. Mhm. Ich glaube aber, dass man sozusagen im Alter vielleicht dann nicht die Nähe erst lernen kann zu Tieren, sondern es ist besser, wenn man das schon sozusagen in seiner Persönlichkeit mitbringt.
Das waren, glaube ich, alles Menschen, die wirklich auf dem Land aufgewachsen sind und die gesagt haben, ja, wir haben ja früher immer Hühner gehabt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Frauen oft mehr Bezug zu den Hühnern haben als Männer. Kann das sein?
Das deckt sich zumindest mit meinen Erfahrungen. Also es sind immer mehr. Bei den Männern kommt mir vor, es gibt häufiger, ich will es jetzt nicht generalisieren, weil jeder Mensch ist anders, aber häufiger sind es da die Züchter, die sozusagen sich auf Ausstellungen begeben und so. Das sind häufig Männer, aber auch immer mehr Frauen. Die Kleinzuchtvereine suchen händeringend nach Nachwuchs. Es kommen aber jetzt eben, wie gesagt, immer mehr Frauen nach. Und mir kommt vor, dass eigentlich die Pflege der Hühner und das sich kümmern sogar weltweit eher in Frauenhand liegt.
Ah ja, also tatsächlich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, also in meiner Familie hat es nie Hühner gegeben, aber wir haben immer in der Nachbarschaft irgendwo Ohr geholt, hat man gesagt. Und das waren immer die Frauen, die ausgegeben haben.
Ich kenne aber auch andere Beispiele. Gerade so im Seniorenalter sind mir unlängst mehrere Beispiele begegnet, wo sich ein älterer Herr, schon um die 80, einen Lebenstraum erfüllt hat und einen ganz luxuriösen Hühnerstall gebaut hat, mhm, in Tirol.
Toll.
Und der hat es dann auch wirklich sehr kunstvoll und mit Hilfe des halben Dorfs gemacht. Und recht professionell anscheinend, waren da auch Zimmerleute dabei und so.
Ui,
und der lebt jetzt und liebt seine Hühner über alles. Und ich weiß auch von anderen Senioren, männlichen Senioren, die, wo dann die Angehörigen sagen, das ist ganz wichtig für ihn. Das ist sein Lebenssinn, das bringt auch Tagesstruktur und es ist so eine Bereicherung, wenn sich der Opa um seine Hühner kümmern kann. Bis ins Hospiz, mhm, gehen die Hühner mit.
Mhm. Und es ist ja tatsächlich auch eine Form von Fitnesstraining, wenn man jeden Tag einfach raus muss bei jedem Wetter und die Hühner versorgen und man muss immer gehen. Und das kennt ja jeder von sich, wenn es kreiselig ist, dann braucht man schon Anreiz, dass man rausgeht. Und wenn man weiß, die Hühner warten auf mich, das ist ein sehr starker Anreiz, dann macht man das natürlich auch. Und alles, deswegen, was man regelmäßig macht, ja, Entschuldigung.
Mhm. Entschuldigung, ja. Deswegen finde ich es auch immer schade, wenn die jüngeren Generationen dann sagen, na, also das ist jetzt zu viel für ihn oder für sie. Also solange es geht, glaube ich, da sollte man auch den älteren Herrschaften ihre Tiere lassen, mhm, weil es ihnen wirklich einen Lebenssinn gibt und eben auch Struktur und einfach Freude bereitet.
Genau, die kleinen Glücksmomente, die brauchen wir ja jeden Tag. Und wie gesagt, in meiner Familie gab es nie Hühner, aber wenn ich beim Eierholen war und dann hat man erst den Stollen ausmessen und die frisch gelegten warmen Eier aus dem Nest rausholen, da erinnere ich mich halt noch gern.
Ich liebe das. Das ist mein Highlight des Tages nach wie
ja,
vor.
Schatz.
Und wir haben auch viele bunte Eier und ich schaffe es heute schon nicht, diese bunten Eier aufzuschlagen. Also wir haben grüne und Olive und ganz dunkelbraune Eier, aha, dabei. Und es fällt mir noch immer schwer, weil ich die so wertschätze.
Ja, die kann man hart kochen, dann halten sie länger, dann kann man sie länger anschauen.
Genau.
Habe die Ehre am Dienstagvormittag und mehr ratschen über die Haustiere, die gerade in letzter Zeit immer mehr neue Freunde finden. Und zwar sind es die Hühner. Frau Drapela, wie erklären Sie sich das eigentlich, dass die Hühnerhaltung im kleinen Stil in letzter Zeit so viel Aufwind erfahren hat?
Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute danach streben, sich ein bisschen wieder sozusagen an ein urtümlicheres Leben oder an eine ursprünglichere Lebensweise anzunähern. Einerseits und auch sicherlich dieses Bedürfnis haben, wieder selbst mehr Bezug zu ihren Lebensmitteln zu bekommen. Gerade wenn man so Tierschutzthemen irgendwie hat, die einen wurmen, wie zum Beispiel eben, dass es den Hühnern vielleicht nicht überall gut geht, dann kann das schon auch eine große Bereicherung sein, wenn man eben, so wie Sie gerade auch vorher gesagt haben, die eigenen Eier jeden Tag vorfindet, mhm, und holt und verarbeitet und weiß, wie es dem Huhn gegangen ist, dass dieses Ei legt. Also ich glaube, das ist, sehr viele Leute empfinden das als große Bereicherung.
Wie hat es bei Ihnen angefangen mit den Hühnern? Wie lange haben Sie schon welche?
Gar nicht so lang. Es sind erst 7 Jahre.
Aber das sind Sie eine Junghühnerhalterin.
Ja, also dafür, welche Dimensionen das schon angenommen hat, ja. Ja, ich war selbst überrascht, wie sehr mich diese Tiere faszinieren. Also wir haben halt alle möglichen Bauernhoftiere sonst auch noch zu Hause, sind aber keine Bauern, weil wir nicht von unseren Tieren nicht leben müssen. Die müssen nichts leisten, nur die Wiese kurz halten vielleicht. Und sonst erfreuen wir uns einfach an ihnen und wir machen das halt einfach gern. Ja, und dann kamen halt einmal Hühner dazu. Und ich habe mich wohl zu Recht auch immer ein bisschen dagegen gesträubt, weil es halt Füchse, Habichte, mhm, und Marder bei uns gibt. Und ja, die muss man man muss sie gut schützen.
Mhm. Aber was hat dann den Ausschlag gegeben? Meistens gibt es ja irgendeinen Auslöser, dass man, die fliegen ja nicht von alleine zu, die muss man ja in der Regel aktiv holen oder gebracht kriegen, auch das gibt's.
Ja, da haben Sie recht. Nein, mein Mann war es dann eigentlich, der gar nicht so ein großer Eierfan ist, aber der hat dann gemeint, nachdem wir ständig gefragt worden sind, warum wir eigentlich keine Hühner haben, der hat dann gesagt, das wäre vielleicht doch ganz nett, weil wir auch Vögel mögen, also diese, wir beobachten sie gerne und dann doch so einen eigentlich exotischen Vogel zu haben. Und das hat dann auch wirklich recht urtümlich begonnen mit so Zwerghühnern, die ich gerade vorher beschrieben habe. Die schauen sogar aus wie das Bankiva-Huhn, also das Urhuhn. Und die waren auch überhaupt nicht zahm. aber die haben wir zuerst geschenkt bekommen, ja.
Ah ja. Und mit wie vielen haben es dann angefangen?
Es waren 4, ein Hahn und 3 Hennen. Und und irgendwie ging es dann relativ schnell Richtung große Hühner und dann wurden das ganz schnell immer mehr. Und wir haben gar nicht viele selbst geholt, sondern die wurden uns einfach gebracht. Also das hat sich herumgesprochen, ja, magst du nicht doch noch da mein Huhn und das ist das Letzte und da weiß ich einen Hahn und und irgendwie so kam es dazu, dass wir dann relativ schnell relativ viele Hühner hatten.
Dann sind Sie quasi so, also Gnadenhof klingt jetzt blöd, aber Sie haben auch Hühner aufgenommen, die zu Hause jetzt nicht mehr so gut versorgt werden konnten dann offenbar.
Ja, also es gibt sowohl in Österreich als auch in Deutschland Vereine, die eben ausgediente Legehennen retten. Die heißen dann Rette dein Huhn oder Rette das Huhn. Und genau, auch da haben wir uns dann später Hühner geholt, die eigentlich für die industrielle Haltung nicht mehr attraktiv sind, weil sie einfach dann mausern und dann immer weniger Eier legen und so. Und die finden bei uns dann noch einen Platz.
Und Sie haben es jetzt vorhin schon angesprochen mit Füchsen und Mardern. Also dass Marder eine Gefahr sind für Hühner, das hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht.
Eine sehr große sogar, vor allem wenn sie in der Nacht irgendwie ungeschützt sind, ist der Marder. Und Marder sind ja auch überall, also auch durchaus im besiedelten Gebiet. Und der Marder ist ein sehr stiller, aber sehr effektiver Jäger. Und also wir hatten das unlängst, dass die Hühner eigentlich eine sehr kluge Verhaltensweise nach einer Fuchsattacke nicht mehr in den Stall wollten. Und einige wollten dann einfach so, wie es die Urhühner auch tun, auf dem Baum schlafen. Und wir versuchen das zu verhindern wir schmeißen sie dann mit dem Besen wieder vom Baum runter, dass sie das echt nicht mehr machen, damit sie möglichst schnell in den Stall zum Schlafen gehen, wo wir die Türen schließen können und so. Und eine haben wir dann übersehen und die war am nächsten Tag auch nicht mehr da. Die hat dann in der Nacht der Marder geholt.
Ja, der kommt natürlich also auf den Baum auch rauf, gell?
Ja, leider.
Aber ist der Fuchs dann in den Stall hineingekommen, weil sie gesagt haben, die wollten nicht mehr in den Stall rein, die Hühner?
Ja, der kam dann mal untertags, also früher auch öfters mal untertags. Der jetzt kommt eher in der Dämmerung, aber es ist schon wieder am Abflauen. Das ist immer so, im Mai, Juni ist eine besonders heiße Zeit, wenn die Füchse Junge haben, dann kommen sie eher zu uns und ja, da kann man dann mit Elektrozaun und Hund und so noch am ersten was dagegen tun, aber das darf man auf jeden Fall, kann ich nur an alle Neohühnerhalter richten, diesen Tipp nicht unterschätzen.
Ja.
Also lieber zuerst den Stromzaun installieren und nicht erst, wenn die halbe Schar aufgefressen ist.
Ja, und wo installieren Sie da den Strom? Weil der Fuchs kann ja unten durchgraben, der kann oben drüber springen, der kann ja eigentlich, hätten wir jetzt gar nicht vorgestellt, dass man den mit Strom so ohne weiteres aufhalten kann.
Naja, der denkt sich nicht, der schaut mal, was da ist. Und wenn er schaut und er kriegt einen Schlag auf die Nase, dann ist das meistens sehr hilfreich. Dann, also für den ist es ja, als würde ihn der Blitz treffen. Füchse sind zwar schlau, aber wenn sie eigentlich immer auf einen scharfen Stromzaun treffen, dann kann man da relativ viel machen. Ich will das jetzt nicht sagen, dass es immer funktioniert. Es gibt auch wirklich sehr schlaue Füchse oder manche, die das dann in Kauf nehmen, so einen Stromschlag. Aber eigentlich ist das die effizienteste Methode.
Und was haben Sie dann, Litzen oder ein Draht oder wie machen Sie es?
Na, da gibt es eigene Hühnernetze.
Ach, Hühnernetze, die unter Strom stehen. Ah, okay. Ich bin keine Hühnerhalterin, wie Sie merken.
Ja, ja, da gibt es eigene Hühnernetze, die sind auch nicht so wahnsinnig teuer. Mhm. Es gibt eigene Hühnernetze und das und in Kombination eben, also es muss gar nicht so hoch sein, mit einem normalen Zaun zum Beispiel, kann man einfach unten einen halben Meter Hühnernetz davor spannen, nach außen. Also es geht nicht darum, die Hühner drinnen zu halten in diesem Fall,
ja, sondern
die Beutegreifer draußen zu halten.
Mhm. Also
Das haben wir zum Beispiel bei uns installiert und es hat, wie gesagt, eigentlich die meiste Zeit gut geholfen. Im Moment haben wir einen sehr schlauen Fuchs in der Gegend. Aber es wird wieder weniger. Es ist halt diese Zeit im Mai, Juni, wo man wirklich sehr gut auf seine Hühner schauen sollte. Mhm.
Und wenn sie schlau sind, die Füchse, und einmal den Schlag gekriegt haben, dann merken sie es halt auch. Das hat ja auch Vorteile, dass sie schlau sind. Und wenn es schwer ist, an die Beute ranzukommen, sind sie ja schlau genug, dass sie woanders hingehen.
Da bin ich ganz bei Ihnen, ja. Mhm. Also das ist dann das Ziel, dass man sie zumindest vergrämt. Mhm. Also ja, und es gibt einfach viele Füchse und die gehören ja auch in den Wald. Also ich bin da jetzt eher so auf Leben und Leben lassen. Mhm. Aber natürlich mag ich es auch nicht, wenn wir uns ständig fürchten müssen, dass der Fuchs unsere Hühner holt.
Ja, das mag ich keine.
Die heiße Zeit ist aber jetzt eigentlich schon wieder vorbei.
Jetzt ist das Schlimmste vorbei. Mit den Hühnern ins Bett gehen, sagt man, wenn man besonders früh ins Bett geht, oder beim ersten Hahnenschrei aufstehen, wenn jemand wirklich ein Frühaufsteher ist, oder man hat ein Hickhack mit jemand. Also es gibt wahnsinnig viele Begriffe aus der Hühnerhaltung, die in unsere Alltagssprache eingegangen sind. Und das zeigt ja, dass Hühner in unserem Kulturkreis wirklich eine ganz wichtige Rolle über Jahrhunderte gespielt haben und Gott sei Dank, muss ich fast sagen, zunehmend auch wieder spielen, weil immer mehr Familien sich Hühner zulegen. Und vorhin haben wir ja darüber gesprochen, wie viele verschiedene Dialektausdrücke das für das hochdeutsche Wort Küken gibt. Und dank Ihrer vielen Zuschriften haben wir jetzt schon einige gesammelt. Also bei mir daheim sagt man Biberl und in Niederbayern Singerl. Dann haben wir gehört Herl, den Ausdruck gibt es in der Hallertau, oder Zieweler im Raum Eichstätt. Und jetzt hat uns noch die Gisela Obermeier geschrieben, und zwar aus Schau im Chiemgau. Und das ist jetzt ein Wort, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Also vielen Dank, Frau Obermeier, für dieses neue Wort. Drusei im Chiemgau, da laufen die Hähner mit den Drusei über den Hof. Sie hören BR Heimat und heute Vormittag geht es bei uns über die Hühner. Und beim Hund, haben wir ja schon gesagt, ist der wichtigste Sinn der Geruchssinn, bei den Hühnern der Sehsinn. Und wir haben schon gehört von der Astrid Rapela, die Hühner können sogar mit einem Auge nach oben schauen, ob ein Greifvogel kommt, während sie mit dem anderen unten Futter suchen. Also wahnsinnige Leistungen eigentlich. Und jetzt würde mich mal interessieren, Frau Drapela, kann man Hühnern eigentlich auch Kunststücke beibringen?
Ja, das ist tatsächlich auch schon seit einigen Jahrzehnten eine übliche Praxis, dass man zum Beispiel Hundetrainer mit Hühnern trainiert. Weil Hühner sind sehr anspruchsvolle Trainingspartner. Mhm. Und die verzeihen einem auch so kleine Fehler nicht. Das heißt, man kann sehr gut üben. Zum Beispiel Klickertraining, falls Ihnen das was sagt. Da wird für etwas, das man sich von dem Tier wünscht, dass es tut, wenn es in die richtige Richtung sich bewegt zum Beispiel, wo man es hinhaben will, dann klickt man und dann weiß das Tier, das hat es richtig gemacht. Also man klickt und belohnt es dann.
Mhm. Also immer wenn es klickt, dann gibt es was Gutes. Ist quasi die Grundlektion, was der lernt, oder?
Genau, und das Klicken überbrückt aber sozusagen die Zeit. Und das heißt, das Tier lernt ganz genau, wann es was richtig gemacht hat, weil dann kriegt es einen Klick. Mhm. Und es muss nicht warten sozusagen, bis man es gefüttert hat, sondern es weiß, Klick, das war richtig, dann gibt's Futter. Mhm. Und das macht man halt beim Huhn ungefähr in kleineren Etappen. Und beim Huhn dauert es 2 bis 3 Trainingsminuten, bis ein Huhn zum Beispiel lernt, auf einen roten Punkt zu picken oder dann auf einem, also es geht dann weiter, man kann zum Beispiel auf einem Kinderklavier eine Melodie einstudieren etc. Also es ist wirklich sehr spannend. Hühner sind halt sehr futtergesteuert und sie lernen wahnsinnig schnell und verzeihen, wie gesagt, auch keine Fehler. Weil wenn man zum falschen Zeitpunkt klickt, dann hat es wieder was Falsches gelernt.
Ja, das ist das Nächste. Wenn Tiere schnell lernen, aber nicht das, was man ihnen beibringen wollte. Was sind denn die aufregendsten Kunststücke, die Ihre Hühner können?
Naja, unlängst erst habe ich ein so ein, glaube ich, talentiertes Huhn in meiner Schar entdeckt, die halt auch von sich aus ziemlich mutig ist und nicht vor mir davonläuft, sondern eher auf mich zu. Und da habe ich dann einfach ein paar Mehlwürmer mitgenommen. In unserem Fall ist das das Zaubermittel. Mhm. Wenn sie lebendig sind, ist es überhaupt das Überzaubermittel, gibt's in jeder Tierhandlung. Und ich habe dann diese Handvoll Mehlwürmer dabei gehabt und wollte halt, dass sie sich's holt, dass sie auf dem Arm fliegt. Und ich habe da keine 2 Minuten gebraucht, dann ist das Huhn auf den Arm geflogen und von dem Arm zum anderen Arm und wieder zurück. Aha. Und mir hat das ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe sie dann halt immer wieder hingesetzt und dann geschaut, ob sie wirklich rauffliegt. Und das hat sie dann gemacht. Es hat wenige Minuten gedauert, bis sie das vollständig verstanden hat, dass sie dafür eben Belohnung bekommt. Und dann habe ich mir eben, das war vor kurzer Zeit, habe ich mir dann das Bein gebrochen. Und 2 Tage später ging mein Mann zu den Hühnern, um sie zu füttern und die Eier zu holen und so. Und plötzlich sitzt dieses Huhn auf seiner Schulter.
Und ja, gar nicht gewusst, warum.
Genau, und er war einigermaßen überrascht, weil ich habe ihm gar nicht erzählt, das war einfach alles so kurzfristig. Mhm. Ich konnte ihm gar nicht, oder ich habe vergessen, es ihm zu erzählen, dass dieses Huhn schon trainiert ist. Und die ist dann halt einige Zeit lang immer auf seine Schulter geflogen, in der Hoffnung, dass er eh wieder Mehlwürmer mit hat.
Mhm. In der ersten Stufe bringt der Mensch dem Huhn bei, dass es auf die Schulter fliegt. In der zweiten Lektion bringt das Huhn dem Menschen bei, dass es ihm gefälligst einen Mehlwurm zu geben hat, wenn es auf die Schulter fliegt. Gell?
Ja, das ist die Kehrseite der Medaille, weil eben meine Hühner dann sich sozusagen angeeignet haben, dass sie uns im Weg stehen, wenn wir bei der Tür rausgehen, weil da gibt's halt immer wieder mal was zu essen, wenn jemand bei der Tür rausgeht, weil natürlich auch Küchenabfälle etc. Mhm. gerne hinausgebracht werden. Und und dann haben die Hühner irgendwann einmal begonnen, uns sich absichtlich in den Weg zu stellen, weil sie einfach gefordert haben, dass es jetzt was gibt. Mhm. Und dann wir mussten halt schnell mit dem Auto weg und dann haben wir halt diese getrockneten Mehlwürmer gibt's auch, die haben wir dann halt ausgestreut, damit wir problemlos wegfahren können.
Damit sie zu ihrem Auto kommen.
Richtig. Und dass das Auto auch rausfahren kann. Und wir haben das dann... Genau, und vor allem, ich meine, überfahren lassen sie sich jetzt auch nicht so leicht, aber sie stehen halt im Weg und sie stehen wirklich sehr penetrant im Weg.
Und halten auf, gerade wenn es pressiert.
Genau, und jetzt ist es so, wenn wir das Auto starten, sind alle Hühner sofort da und stellen sich um das Auto herum, bis jemand ihnen Mehlwürmer gibt und dann können wir wegfahren. Also sie haben erreicht, was sie wollten.
Ja, genau. Erst haben sie die Hühner dressiert und jetzt dressieren die Hühner sie.
Ja, so klug sind sie.
Also ich kann mich an meinen Biologieunterricht erinnern und da hat man gelernt, dass ein Huhn eigentlich ziemlich dumm ist und zwar an dem Beispiel vom Zaun, dass das Huhn es nicht versteht, dass wenn gegenüber vom Zaun, auf der anderen Zaunseite was liegt, dann, dass es dann erstmal in die falsche Richtung laufen muss. Weiß man da mittlerweile mehr oder ist das braucht ja ein Huhn im wirklichen Leben auch nie, gell?
Und das ist vermutlich der Grund, warum sie es wirklich nicht können. Mhm. Also das habe ich schon, es ist eine Ausnahme, dass ein Huhn das versteht, einen Umweg zu gehen, der ans gleiche Ziel führt. So wie Sie sagen, es gibt halt dort, wo sie herkommen, eigentlich keine solchen Barrieren. Und Hühner können sich allerdings Wege sehr gut merken, aber sie gehen dann immer diesen Weg. Mhm. Und wenn dieser Weg unterbrochen ist, brauchen sie wirklich lange, bis sie eine Alternative finden. Sie versuchen immer wieder den gleichen Weg zu gehen.
Mhm, was sich
bewährt
hat. Und das
ist halt einfach das ist normalerweise ein Vorteil, wenn man schnell einen Fluchtweg hat, der immer da ist, aber natürlich von Nachteil, wenn sich die Umgebung schnell verändert.
Mhm. Also man könnte sagen, Hühner haben auch viel mit ihrer Heimat gemeinsam, weil wir legen auch viel Wert auf Tradition und dass die guten Dinge erhalten bleiben. Das erinnert mich jetzt an einen alten Schlager, den wahrscheinlich die meisten von uns kennen, in dem heißt es ja, ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun, ich legte jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal 2. Jetzt haben wir eine Biologin zu Gast heute bei BR Heimat, da muss ich schon sagen. Also rein biologisch, 2 Eier an einem Tag ist ja vollkommen unmöglich, oder?
Ja, das ist es. Tatsächlich, mehr als eins geht nicht, weil das Ei braucht ziemlich genau einen Tag, um überhaupt produziert zu werden. Und in dieser Zeit ist kein Platz für ein zweites.
Und was sagt denn jetzt eigentlich die Dotterfarbe? Die variiert ja immer. Also im Winter sind meine Eier, die ich immer kaufe, immer viel heller als im Sommer. Was sagt es jetzt? Wie kommt diese, also es ist immer irgendein Gelbton, aber es kann ein blässiger Gelbton sein oder ein kräftiger Gelbton. Wie kommt diese Dotterfarbe so unterschiedlich zustande?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, vorher beziehen Sie Ihre Eier ja aus Freilandhaltung oder vom Bauernhof. Mhm. Und meistens ist es dann so, dass die Hühner ja Freigang haben und sich dann dort auch zum Beispiel ihre Pflanzen, die sie gerne fressen wollen, zusätzlich zu ihrem Körnerfutter selber aussuchen. Und dadurch kommen einfach auch mehr verschiedene Farbstoffe in den Dotter hinein. Und es wird einfach eingelagert. In der industriellen Haltung verwendet man das ganze Jahr über, aber häufig, weil der Kunde das gerne möchte, zum Beispiel Paprikapulver, um den Dotter orange zu machen.
Paprikapulver? Also ich muss sagen, ich bin ja, wie gesagt, die Bahnhofeier gewöhnt. Ich habe auch schon manchmal in Hotels so Eier aufgemacht, wo ich mir gedacht habe, das ist ja völlig, was haben wir denn die für eine Farbe? Also ich finde das gar nicht appetitlich, so dieses, wie Sie sagen, das ist ja direkt orange, das ist doch keine normale Eierfarbe.
Ja, wie gesagt, Paprikapulver ist ein häufiger Zusatz. Es ist im Mais zum Beispiel auch, sind auch diese Gelbtöne drinnen. Mhm. Also es ist so im so die roten und gelben Farbstoffe, die dann auch noch meistens rausgefiltert und in das Ei eingelagert werden. Und also Mais macht auch einen gelben und bis orangen Dotter, bis zu einem gewissen Grad aber nur. Und was ihre Hühner vom Bauernhof oder ihre Eierproduzentinnen vom Bauernhof eben auch haben, ist, dass sie sich eben was Frisches zusätzlich holen können. Und das ist natürlich es ist nicht nur gesund, sondern es macht auch schönere Eier und die Eier schmecken auch anders.
Mhm. Und muss das Huhn was Gelbes fressen, damit der Dotter gelb wird? Oder kommen diese Farbstoffe auch in, also zum Beispiel, wenn es nur Gras frisst, wird es ja nicht grün im Ei?
Wenn Sie sich vorstellen, dass wenn eine Pflanze welk wird, dann wird sie auch gelb oder rot, zum Beispiel auch das Laub in den der Bäume, wird im Herbst ja gelb und rot. Das ist, weil der grüne Farbstoff eingezogen wird von der Pflanze und das, was noch an Farbstoffen da ist, sichtbar wird. Mhm. Das bedeutet, das Chlorophyll kommt weg und dafür haben sie dann die anderen Töne. Das heißt, daran kann man ganz gut sehen, dass diese Gelb- und Rottöne eigentlich in den meisten Pflanzen vorhanden sind.
Also grünes Gras kann zu gelben Eiern führen, ganz einfach.
Ja, genau.
Und noch eine andere Frage. Wahrscheinlich die Hörer und also die regelmäßig den Bayerischen Rundfunk nutzen, kennen vielleicht noch aus den 90er Jahren, da gibt es einen ganz tollen Dokumentarfilm über eine alte Frau und ihre Hühner. Und dieser Film, der hieß »Das Ei ist eine geschissene Gottesgabe«. Und daran habe ich gedacht, wo ich in Ihrem Buch gelesen habe, dass ja das Ei tatsächlich aus derselben Öffnung kommt wie der Kot. Und jetzt würde man ja denken, wenn es aus derselben Öffnung kommt, dann müssten ja die Eier wirklich verkotet sein, wenn die rauskommen. Wie funktioniert das, dass das genau nicht der Fall ist?
Das ist nur in seltenen Fällen der Fall. Es ist eben normalerweise nicht, weil es eine Art Klappe gibt zwischen dem Eilegeapparat und der Kloake, also wo Vögel ja generell Kot und Urin gleichzeitig absetzen. Mhm. Und da gibt's diese Klappe und die schließt sich, wenn das Ei kommt. Und somit sollte eigentlich kein Kot mitkommen. Aber es kann natürlich sein, wenn zum Beispiel Kot im Nest ist, dass sie trotzdem schmutzige Eier haben. Mhm. Aber das ist eher die Ausnahme.
Aber aus dem Hühnerkörper kommt's eigentlich sauber, obwohl es aus der gleichen Öffnung kommt.
Genau. Mhm. Und es kommt am Schluss dann auch noch so ein unsichtbarer Film drüber, der das Ei dann auch noch, das hat ja Poren, das ist offenporig eigentlich, das dann diese Poren verschließt mit einer Eiweißhülle, die man nicht sieht. Und deswegen sollte man auch Eier nicht waschen, weil diese unsichtbare Hülle, das ist dieses Feuchte dann, dass man, wenn man ganz frisches Ei findet, ist es noch feucht. Das ist diese Eiweißhülle, die drumherum ist.
Also wenn es wirklich ein bisschen schmutzig geworden ist im Nest, besser erst waschen, kurz bevor man es verwendet und nicht gleich noch mal einsammeln.
Genau, weil das hält die Keime ab und damit ist es eigentlich ein natürlicher Schutz, dass nichts ins Ei hineinkommt.
Und dann habe ich kürzlich gelesen, wo es darum ging, dass da ist in Bayern ein großer Hühnerschlachthof geschlossen worden. Und dann hat es geheißen, also dann behalten natürlich jetzt die Profihalter ihre Hühner länger. Da muss man damit rechnen, dass die Schalen dünner werden. Das fand ich auch interessant. Wieso haben ältere Hühner dünnere Schalen?
Also man darf nicht vergessen, unsere Hühner, wo sie die Eier im Supermarkt kaufen, das sind Hochleistungshühner. Das heißt, die sind da einfach darauf gezüchtet, dass sie in ihrem Leben, das meistens nicht länger als 20 Monate dauert, 420 Eier legen. Das ist schon sehr, 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 sehr viel und das ist eigentlich das, was man biologisch ausreizen kann. Und im zweiten Durchgang ist dann der Eilegeapparat manchmal schon ein bisschen beschädigt. Viele entwickeln aufgrund dieser Hochleistung, auf die sie gezüchtet sind, auch eine Art Legeapparat-Entzündung. Das heißt, da kommen dann auch schon entzündliche Prozesse ins Spiel und so. Also bei einer zweijährigen Henne sind die ganz dünnen Eier eher selten. Im Normalfall, aber es wird halt jetzt auch durch diese Hochleistungszucht mehr. Man kann dem natürlich entgegenwirken, wenn man nicht so intensive Rassen zum Beispiel hält. Und natürlich muss die Kalziumzufuhr da sein, damit auch wirklich genug Kalzium, also Kalk, in die Eierschale eingebaut werden kann.
Aber eine junge Henne hat eigentlich immer die dickeren, also Eierschalen, oder?
Ja, das kann man jetzt auch in der Hobbyhaltung durchaus so sagen. Das ist obwohl es ist, wie gesagt, von Huhn zu Huhn immer verschieden. Ich habe eine 8-jährige Henne, die hat tolle Schalen noch immer mit 8 Jahren. Das ist gar nicht so häufig.
Ja, denke mal.
Aber wenn sie gut versorgt sind und gesund, dann ist es so, dass halt die Speicher leeren sich dann bei alten Hühnern schneller, weil die nehmen einen Teil des Kalziums auch aus den Knochen. Und wenn die immer gut versorgt sind und eben gesund, dann passiert das relativ lang nicht. Aber Sie haben schon recht, grundsätzlich wären die Schalen bei älteren Hühnern tendenziell dünner.
Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight aus Ihrem Buch. Da habe ich gelesen, dass Hühner mit dem Sperma der Henne Vorratshaltung betreiben können. Das gibt's ja tatsächlich öfter bei Tieren, dass die sich erst paaren und dann die Befruchtung erst stattfindet, wenn es günstig ist für den Nachwuchs. Und jetzt kommt's. Und unliebsame Sperma können die auswerfen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich habe schon vorher erwähnt, die dominanten Hähne eigentlich die sind, die von den Hennen bevorzugt werden, kommt es aber trotzdem immer wieder zu erzwungenen Paarungsakten mit den Hähnen, die Hennen eigentlich nicht so als Vater wollen für ihre Küken. Und wenn das aber dann passiert ist, haben die Hennen tatsächlich diese Möglichkeit, das Sperma auszuwerfen.
Also toll. Das ja, war jetzt nichts also, von dem, wo ich keinen Nachwuchs. Puh, das schmeißen wir wieder raus. Frau Trabele, ich muss wirklich sagen, also das waren faszinierende Fakten, die Sie uns über unsere eigentlich so gewöhnlichen, wenn man es von der Weiden anschaut, Hühner jetzt erzählt haben in den letzten beiden Stunden. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Also es war wirklich super spannend.
Ich danke ebenfalls für die Einladung und schicke liebe Grüße aus Wien.